Bevor es losgeht, eine kurze Botschaft in eigener Sache. Wir sind auch dieses Jahr wieder für den Publikumspreis des Deutschen Podcastpreis nominiert, für den ihr für uns abstimmen könnt. Und das Voting geht nur noch wenige Tage, kostet euch nur einen ganz kurzen Moment eurer Zeit und ein paar Klicks, die auch ohne Anmeldung möglich sind. Und ihr würdet uns mit eurer Stimme eine riesengroße Freude machen. Den direkten Link zur Abstimmung findet ihr in den Shownotes und Isa und ich, wir danken euch ganz, ganz herzlich für eure Unterstützung.
Gerade ist es wirklich so, dass ich denke, diese Mission muss erfolgreich sein. Also es kann nicht sein. Ob es jetzt wir sind, die erste deutsche Frau ins All fliegen, oder ob wir einfach durch die Sichtbarkeit es schaffen, dass irgendeine andere sich vielleicht bei der ESA bewirbt und es schafft, oder ich weiß es nicht, es ist mir ehrlich gesagt fast egal, aber es wäre einfach, also wir brauchen eine erste, eine zweite, eine dritte und einfach dann ein paar, dass es nicht mehr so ein sonderbares Insekt ist, dass es da ins All geschafft hat, sondern dass es halt normal ist, und das brauchen wir überall, nicht nur in der Raumfahrt, aber vielleicht gerade in der Raumfahrt, weil das halt gerade bei Kindern so eine starke Wirkung hat.
Hallo und herzlich willkommen zum Role Models Podcast. Wir sind David und Isa und wir sprechen hier im Podcast ganz offen und tiefgehend mit mutigen Frauen über ihre persönlichen Erfahrungen, Erkenntnisse und die vielen Facetten, die das Leben so ausmachen. Wir möchten weibliche Vorbilder sichtbar machen und wir hoffen, euch mit diesen Gesprächen Inspiration, Raum zum Nachdenken und die Bestärkung zu geben, Veränderungen voranzutreiben, für dich und auch für andere. Unsere heutige Gästin ist Dr. Insa Thiele-Eich und Insa ist hauptberuflich Meteorologin und wissenschaftliche Koordinatorin am Meteorologischen Institut der Universität Bonn. Sie ist Mutter von 3 Kindern und auch angehende Astronautin. Das ist wirklich beeindruckend. Insa ist in einer Luft- und Raumfahrtfamilie aufgewachsen. Ihr Vater war bereits Astronaut und im Weltall. Die Begeisterung für den Weltraum kam also ganz automatisch aus der Familie heraus. Jetzt ist sie ihrem eigenen Traum ein ganzes Stück näher. Seit August 2017 bereitet sie sich auf ihren ersten Flug ins Weltall vor. Die Ausbildung erfolgt im Rahmen der privaten Initiative Die Astronautin. Und sie erklärt uns auf so spannende Weise, warum der Weltraumflug eine Kombination aus wissenschaftlicher und körperlicher Grenzerfahrung ist. Insa nimmt uns mit auf den Weg, auf dem sie sich gerade befindet, Astronautin zu werden. Sie teilt, wie es ist, in einer Astronautinnenfamilie aufgewachsen zu sein und warum der Schritt von der Bewerbung bis hin zum tatsächlichen Flug ins All mehrere Jahre dauern kann. Wie sie die Balance findet zwischen Warten, körperlich anstrengendem Training und den tiefliegenden Drang, endlich selbst ins All zu fliegen, um dort oben ihre Forschung fortzuführen, ist eine Kernfrage in unserem Gespräch. Wir sprechen auch über den Umgang mit Rivalität und Konkurrenz, denn neben Insa trainiert auch Dr. Susanna Randall dafür, die erste deutsche Astronautin zu werden. Für uns war das Gespräch mit Insa so faszinierend, da wir durch das Gespräch in ein ganz neues Thema eintauchen konnten und sehr, sehr viel Neues gelernt und erleben und erfahren durften. Wir hoffen, es geht euch genauso und ihr seid genauso gepackt von Insas Motivation und Optimismus. Und auch dieses Mal ist Schieß Mercedes wieder Partner dieser Folge und Schieß Mercedes schickt dir, wie du weißt, einmal im Monat einen Newsletter mit spannenden Interviews mit starken Frauen und verfolgt damit eine sehr ähnliche Mission wie auch wir hier bei Role Models. Im aktuellen Newsletter interviewt Jessie Weiss, Chefredakteurin des Online-Magazins Journals, die Gründerin von Global Digital Women, Tijen Onaran. Tijen ist eine der wichtigsten Botschafterinnen in Deutschland, wenn es um Diversität und weibliche Sichtbarkeit in der Digitalwirtschaft geht. Sie arbeitet derzeit an ihrem eigenen Venture Capital Fonds für von Frauen gegründeten Startups, denn rund 97% aller Venture Capital Fonds, das sind die Gesellschaften, die sich mit investiertem Geld an verschiedenen Startups beteiligen, werden von Männern geführt. Und die wiederum investieren statistisch gesehen auch öfter in Männer. Wie wird man also ein weiblicher Business Angel? Welche finanziellen Mittel braucht es dafür? Und wie kann man Tijen von einer Gründungsidee überzeugen? Über all das spricht Jessie mit Tijen im Schieß Mercedes Interview. Und wenn du selbst Gründerin bist oder gründen möchtest, sind die Impulse für die Suche nach Investorinnen von Tijen im Newsletter sicher auch spannend für dich. Wir finden die Schieß Mercedes Newsletter immer sehr schön zu lesen und anregend zu lesen und empfehlen sie dir hiermit auch sehr gerne weiter. Anmelden kannst du dich unter newsletter.schießmercedes.de und Schieß Mercedes findest du auch auf Instagram und auch auf LinkedIn. Vielen Dank an Schieß Mercedes von Isa und von mir für die Unterstützung dieser Folge. Und jetzt geht's los mit dem Role Models Podcast. Hier ist Episode Nummer 63 und freut euch auf unser Gespräch mit Insa Thiele-Weich. Ja, wir starten ja neuerdings im neuen Jahr, starten wir alle unsere Gespräche mit einem Check-in. Ich weiß nicht, ob du das schon in den vorherigen Episoden mal gehört hast, aber das hat ganz gut funktioniert, deswegen würden wir das gerne auch mit dir machen. Und wir wissen ja von dir, dass du in ein Raumschiff einchecken möchtest, wo wir alle anderen in ein Flugzeug einchecken oder in einen Zug. Deswegen machte ich das schon mal ganz besonders. Aber wir möchten in das Gespräch hier einchecken mit dir. Und die zwei Fragen, die wir zum Check-in nutzen wollen und wir alle drei werden die beantworten, ist, also wie fühlst du dich? Wie gehst du, mit welcher Gefühlslage gehst du in das Gespräch rein? Und die zweite Frage ist, was ist noch ein kleiner, großer Traum, den du noch hast? Ich starte mal, dann Isa, dann hast du ein bisschen Zeit zum Hören. Also ich fühle mich diese Woche oder heute ganz gut. Ich bin, freue mich total auf das Gespräch, weil du in einem Feld bist, was mir ja nur aus Filmen oder aus der Geschichte bekannt ist. Deswegen bin ich sehr gespannt, tiefer in dein Feld mal einzutreten. Und gleichzeitig habe ich gespürt diese Woche, dass ein bisschen meine Energie flöten gegangen ist, die nach einem harten Februar. Und das hat so ein bisschen mitgeschwungen und bin aber heute Morgen richtig mit vieler Energie aufgestanden für dieses Gespräch und die Sonne scheint in Berlin, deswegen wird das total gut. Ein Traum habe ich drüber nachgedacht. Ich habe früher in der Band gespielt, gesungen, also geschrien, zwischen Anführungszeichen, weil es eine Hardcore- und Punkrock-Band war. Und ich habe seitdem aber auch, ich spiele ein bisschen Gitarre zu Hause, aber ich habe so diesen Traum, mit einem sehr guten Produzenten oder Produzentin in ein Studio zu gehen und einen einzigen Song aufzunehmen. Also den wirklich zu schreiben, zu instrumentieren, zu arrangieren, Bläser reinholen, Streicher reinholen, so richtig bombastischen Song zu schreiben und den zu veröffentlichen. Und dann war es das. Also ich möchte nicht auf Tour gehen, ich möchte den nicht auf eine CD brennen, ich möchte nur einmal diesen Prozess mitmachen, einen Song geschrieben zu haben, der richtig bombastisch ist.
Okay. Das, ich weiß nicht, ob ich das den Traum toppen kann. Also wie fühle ich mich gerade? Wie komme ich in das Gespräch? Diese Woche war etwas verwirrend, würde ich sagen. Wir sind am Sonntag, wir setzen uns immer hin und überlegen, wie sieht die Woche aus? Was passiert so in der Woche? Und eigentlich war der Plan, dass unsere Tochter schon, und in Berlin machen die Kitas erst bald auf, dass unsere Tochter schon diese Woche 5 Tage in die Kita gehen hätte dürfen, weil sie einen Erzieherinnenwechsel haben. Und dann wacht sie am Montag auf und ist total krank. Und wir haben natürlich unsere ganze Woche daraufhin ausgerichtet, dass sie 5 Tage lang in die Kita gehen darf.
Und
sie war aber 4 Tage lang krank. Und dementsprechend sah unsere Woche komplett anders aus. Das heißt, ich bin so ein bisschen, mein Energielevel ist ziemlich weit unten.
Aber es ist so aufgeräumt bei euch. Warum?
Ja, das ist David.
Das ist meine Wohnung.
Davids Wohnung. Ach so. Unsere Wohnung sieht etwas anders aus. Und dann habe ich aber gestern gedacht, weil die Woche so chaotisch war und anders als geplant, habe ich gestern gedacht, okay, einmal kurz tief durchatmen. Freitag ist sozusagen schon der Start ins Wochenende und wir haben dieses Gespräch und ich bin heute Morgen, so wie ich das meistens mache, mit dem Fahrrad die paar Meter zu David geradelt. Die Sonne scheint, es ist zwar bitterkalt, aber ich bin jetzt mit so einem ganz anderen Gefühl hier angekommen. Also ich habe, glaube ich, in diesen 5 Minuten, die ich auf dem Fahrrad saß, einfach diese ganze Woche hinter mich gelassen und freue mich total, dass wir uns jetzt hier sehen. Also ich habe das sozusagen zur Seite geschoben, was diese Woche war. Muss man ja manchmal auch machen. Also das ist jetzt wirklich so mein Highlight der Woche. Freue ich mich sehr drauf. Ein großer Traum ist, ich habe immer schon so Ansätze oder so Anläufe unternommen. Ich würde gerne Saxophon spielen lernen.
Wirklich?
Ja. Und ich habe das in meinem Kopf, seitdem ich, glaube ich, 16 oder 17 bin. Und meine Mutter spielt Klavier, mein Vater ist eher nicht so musikalisch. Meine Mutter singt auch. Und irgendwie habe ich mich in dieses Musikgerät verliebt und habe es aber bis jetzt noch nicht geschafft, Saxophon zu spielen oder das zu lernen. Irgendwann kommt das vielleicht kommt das auch erst mit, weiß ich nicht, 65. Aber ich habe diese Vorstellung, irgendwann mal Saxophon zu spielen. Wahrscheinlich auch nur in meinem stillen Kämmerlein. Ich werde keinen Song aufnehmen, ich werde nicht ins Studio gehen, sondern einfach nur für mich dieses Instrument entdecken.
Voll interessant. Also das Saxophon war in den 90ern so groß und hat jetzt ein bisschen Revival wieder.
Ja.
Na, interessant.
Das ist mein Traum.
Cool. Wie sieht es bei dir aus, Insa?
Also ich freue mich auch sehr auf das Gespräch. Ihr seid der Auftakt zu einem längeren Presseslot heute und das sind dann immer so sehr intensive Phasen, wo man dann auch immer selber die Chance hat, so ein bisschen zu reflektieren, wie läuft das Training gerade, was macht Spaß, was macht vielleicht auch nicht so Spaß. Also es ist immer ganz schön, weil man meistens, gewinne ich in den Gesprächen auch, meistens wird immer eine Frage gestellt, die noch nie gestellt wurde. Das ist immer ganz schön. Also jetzt heute zum Beispiel direkt beim Check-in, ihr seid schon fertig. Die Frage nach kleinen Träumen hatte ich bisher noch nicht. Deswegen ist das immer auch ganz schön für mich. Also ansonsten ist es ja, auf den ersten Blick geht der Kalender erstmal auf und man denkt sich so, oh, 4 Stunden am Stück.
Warum habe ich das zugesagt?
Warum? Warum schon wieder? Aber im Endeffekt ist es wirklich so, dass es für mich dann auch, wenn man es schafft, dann auch wirklich in dem Gespräch zu sein, also präsent zu sein, dann ist da auch oft ein Mehrwert drin. Und deswegen freue ich mich jetzt auf das Gespräch. Ich bin aber super angespannt und total erschöpft auch, weil wir haben halt 3 Kinder. Eines davon ist dankenswerterweise wirklich, ich danke jeden Tag bei der Tagesmutter, weil da nur 3 andere Kinder sind. Deswegen darf der durfte die ganze Zeit normal, also bis 3 halt, ne, von 9 bis 3, betreut werden, auch nur 4 Tage die Woche, aber immerhin. Und also mein Mann und ich arbeiten beide Vollzeit, beziehungsweise ich ein bisschen mehr als Vollzeit und das ist einfach zu viel. Das stellen wir gerade immer wieder fest. Und die Tatsache, dass jetzt auch noch 2 größere Kinder da sind, die mit unterschiedlichem Erfolg von uns gehomeschoolt werden, also ich weiß nicht, positiv formuliert ist es gerade eine riesige Chance für uns als Familie, all unsere Triggerpunkte zu kennenzulernen und im Idealfall auch zu bearbeiten, sodass wir danach als zusammengewachsen und mit viel Zusammenhalt einfach eine harmonische Familie sind, wenn wir alle wieder aus dem Haus gehen dürfen. Also es ist wirklich, es bringt gerade leider nicht nur schöne Sachen mit sich und es ist Freitag ist Abgabetag. Ich probiere mich gerade bei meiner großen Tochter, die ist halt ja auch schon 10 und nicht mehr mini-klein, auch wenn ich das denke. Und ich weiß genau, wie es sich anfühlt, wenn man 8 große To-Dos auf der To-Do-Liste hat und der Tag, irgendwie sind schon 1,5 Stunden um und man hat noch nichts geschafft. Ich weiß selber, wie sich das anfühlt. Ich weiß gar nicht, wie das eine 10-Jährige überhaupt schaffen soll, auch mit den Zooms alles selber. Also die sollen echt schon viel selbstständig machen. Das ist ja auch schön. Selbst die 7-Jährige kann alleine sich in Zooms einwählen und sagt schon, ah, Mama, das ist bestimmt eine 0 und kein O. Ich meine, das ist schon, das lernen andere erst mit 30. Also. Aber bei der Großen ist es echt viel Stoff auch einfach und mich da so rauszuziehen, das strengt mich total an und dann deswegen und grundsätzlich sind wir einfach erschöpft, weil es schon viel zu lange jetzt ist und wir wissen natürlich, dass es richtig ist und es ist auch gut so. Aber das ändert leider nichts daran, dass ich auch nicht mehr Energie dadurch habe, dass ich das weiß. Und deshalb ist mein kleiner Traum wirklich auch einfach nur sehr kurzfristig, dass wir nicht erst Ostern im Urlaub in einen etwas entspannteren Zustand kommen. Also mein Traum wäre, dass wir es vielleicht sogar in den nächsten 3 Wochen schon schaffen. Also die Situation ändert sich ja jetzt nicht. Sie wird auch nicht weniger angespannt. Ich kann auch keine extra Ressourcen hier ins Haus holen, weil das geht ja gegen das Prinzip der Kontaktreduzierung. Also wäre mein Traum, dass wir es irgendwie schaffen, diese Punkte, die uns jetzt so gestresst haben in den letzten Wochen, zu durchbrechen, auf dass es nie wieder passiert.
Du hast eben gesagt, was ihr als Familie dann so als Trigger findet. Hast du einen Lieblingstrigger entdeckt?
Also ich finde ja grundsätzlich, um so ein bisschen den Bogen zu meinem sonstigen Leben zu schlagen, ist halt das Leben mit Kindern, gerade mit Kleinkindern, aber auch mit vielleicht schon vor präpubertären Kindern, ideales Training für die Raumstation, weil ganz ehrlich, also ich glaube, in meinem Leben konnte mich Kollegen und Kolleginnen noch nie stressen, weil ich mir immer denke so, whatever, wahrscheinlich bist du gerade nur hungrig oder müde oder hast die Windel voll, was weiß ich. Also ich kann sehr viel Verständnis aufbringen und bin relativ geduldig auch, aber bei Kindern ist es natürlich so, die kennen natürlich dann auch die Punkte und manchmal, Also manchmal haben wir Situationen mit einem Kind, ich sage jetzt nicht mit welchem, aber mit einem Kind haben wir Situationen, wo dann auch ganz aktiv gesucht wird aus Gründen. Und dann kennt sie halt, also sie kennt mich halt sehr gut. Wir wohnen ja auch schon sehr lange zusammen. Und dann kann man, das ist ja auch lustig irgendwie, ne? Das ist ja so ein Muster, wenn man dann da drauf drückt, guck mal, passiert jedes Mal. Lustig. Und das ist bei mir meistens, ich bin sehr effizient, das muss ich sein. Bei 120% waren meine Stellen lange, also insgesamt vom Pensum her, und es ist oft mehr, weil dann noch Sachen dazukommen. Ich bin auch noch sachkundige Bürgerin bei uns in der Stadt seit September. Also es ist immer sehr viel. Das heißt, ich muss selber sehr effizient sein. Und mein Mann sagte tatsächlich gestern zu mir, ja, also, dass er das halt auch schon merkt, dass diese Effizienz halt gerade jetzt, ne, ich denke dann so, okay, 13 Uhr muss Bio abgegeben werden, 18 Uhr muss das abgegeben werden. Das heißt, du musst erst das, dann das, dann das. So, fang jetzt damit an, damit bist du in 10 Minuten fertig, dann geht das zack, zack hoch. Danach machst du eine halbe Stunde Pause und danach das, 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 das. Und das funktioniert halt in der Familie nicht. Also man kann nicht in der Familie so arbeiten wie bei sich selber im Beruf. Und das, das sind dann so Sachen, da geraten wir dann auch sehr schnell aneinander, wenn ich dann so denke, hä, aber warum macht sie? Sie muss es doch eh machen. Warum macht sie es denn jetzt nicht einfach? Das ist sowas, da kribbelt es dann ganz schnell bei mir. Und dann muss ich mich sehr gut reflektieren und auch sehr viel Puffer haben und dann einfach zu atmen und zu sagen, es ist nicht mein Problem, es ist nicht meine Aufgabe, es ist nicht meine Sorge, es ist auch nicht meine Verantwortung, sondern ihr.
Was ist denn, sogar selber, aber. Also wenn du sagst, weil ich verbinde, also ich fühle damit mit dem Effizienzgedanken oder mit dem Wert oder wie auch immer man es nennen möchte, was ist dann der Trigger, der dich dann aus dieser Effizienz rausholt?
Ja, so dieses, was mich rausholt, also nee, also es ist ja eben, dass auf meine Effizienzbemühungen nicht eingegangen wird. Das ist okay, es, genau. Glaube ich. Weil es wäre doch so einfach, wenn wir doch einfach nur jetzt das.
Den Zeitplan einhalten.
Genau, auch im Berufsleben ist es auch so. Also ich bin jemand, ich finde immer, wenn man was bespricht, dann haben wir es besprochen, dann steht es im Kalender und dann ist es so. Dann gibt es keinen Grund, darüber nochmal zu sprechen und nochmal zu sprechen und dann 3 Tage vorher alles nochmal umzuwerfen. Also es ist einfach keine Notwendigkeit dafür da. Es gibt manchmal so Telcos, wo man sich dann zusammentrifft als Vorgespräch und dann soll es um irgendwas gehen und dann ist noch gar nichts klar. Und dann denke ich mir so, hey, warum sprechen wir denn dann jetzt überhaupt? Also was ist denn jetzt hier der Grund? Wenn wir ein Meeting haben, dann besprechen wir was. Also einfach nur so aus Spaß an der Freude müssen wir es nicht machen. Dafür haben wir alle zu viel zu tun. Das sind so Punkte, wo ich gemerkt habe, dass ich da vielleicht ein bisschen, einfach ein bisschen eingeengter denke, was ja mein Problem ist und nicht das von anderen Leuten. Also es ist ja nicht richtig.
Das finde ich interessant und Isa möchte übernehmen, aber ich wollte einmal noch nachfragen, bevor wir da weiterziehen. Ich finde interessant, dass du sagst, dass Effizienz so einen hohen Stellenwert für dich hat und aus den Gründen, die du so erzählt hast, kann ich auch total nachvollziehen. Und jetzt bist du aber natürlich in einem Umfeld, das lange, langwierige, komplexe Prozesse so hat, ne? Was wahrscheinlich, oder ich nehme an, ganz viel Geduld auch erfordert. Wie gehst du mit dem Spannungsfeld zwischen Effizienz und geduldig sein um?
Also bei Sachen, wo ich weiß, dass ich gerade gar nichts machen kann, kann ich damit sehr gut umgehen. Also ich weiß, wir hatten zum Beispiel die Situation, dass wir letztes Jahr im Januar, Februar hatten wir Gespräche mit der Bundesregierung zur Finanzierung von unserer Mission. Und das verlief wirklich positiv. Wir dachten echt, wow, also wir haben immer so 2 Schritte vor, einen Schritt zurück. Manchmal haben wir auch 1 Schritt vor, 2 Schritte zurück. Das haben wir immer. Das sind immer so immer Phasen bei uns, die kann ich dann auch aushalten, weil ich genau weiß, es fühlt sich jetzt gerade doof an, aber das ist einfach normal. Das gehört dazu bei uns und bei so Missionen. Das ist auch in der Raumfahrt total normal. Das ist bei allen so. Also es kostet halt viel und da muss man auch sehr sorgfältig damit sein, was finanziert man jetzt und was nicht. Deswegen bei solchen Punkten, das kann ich ganz gut wegschieben. Also da bin ich jetzt nicht so, dass ich denke, oh Gott, das muss doch jetzt mal hier vorwärts gehen und weiterlaufen. Also da kann ich sehr gut abwarten. Es geht wirklich mehr so um, wenn wir dann ein Gespräch haben, dann muss es aber auch bitte ordentlich vorbereitet sein, ordentlich laufen, weil das ist halt dann eine knappe Ressource. Und das ist was jetzt zum Beispiel bei der Bundesregierung war es jetzt so, dass halt dann Corona kam. So, dann ist mir vollkommen klar, so gerne ich jetzt hier die Gespräche weiterziehen würde, es geht einfach nicht. Also ich kann nicht in so einer Phase von einem Abgeordneten oder einer Abgeordneten oder einer Ministerin sogar verlangen, dass sie jetzt gerade sich dieses Thema so auf die Fahne schreibt, weil die einfach vollkommen andere Dinge auf dem Schirm hat. Das heißt, ich habe da gar keinen Platz gerade und das ist für mich total okay. Dann ist auch klar, so jetzt gehen wir einen Schritt zurück. Jetzt ist einfach gerade, die Treffen wurden dann auch nicht abgesagt, sondern verschoben. Und dann kommt aber auch irgendwann der Zeitpunkt, wo sich das fühlt man dann irgendwie, dann merkt man, okay, jetzt aber so langsam öffnen sich so ein paar Fenster wieder und dann passieren meistens auch so Zufallsereignisse, wo man sagt, okay, jetzt ist der Impuls da, jetzt fangen wir wieder an und da sind wir jetzt gerade an dem Punkt. Das heißt, da kann ich ganz gut mit umgehen. Was ist halt eher, die Effizienz ist wirklich eher so bei den alltäglichen Geschäften oder gerade auch so, wenn wir Trainings besprechen. Und also ich bespreche halt nicht gern 8-mal die gleiche Sache. Denke ich halt so, ihr habt es doch schon einmal gesagt, steht im Protokoll, mir reicht das, wir müssen jetzt nicht nochmal drüber reden. Aber das ist halt, da ist ja jede Person auch unterschiedlich. Deswegen, das musste ich auch akzeptieren lernen.
Bevor wir nochmal im Detail auf die Mission und deine Arbeit eingehen, ich würde mal gerne ganz viele Schritte zurückgehen wollen. Nämlich, wir kennen viele UnternehmerInnen-Familien, viele SportlerInnen-Familien, viele KünstlerInnen-Familien. Wir kennen aber noch keine Familie, wo der Wunsch oder auch der Beruf des Astronauten, der Astronautin sich so mitträgt und mittragen lässt. Und ich würde gerne mit dir oder dich fragen, ob du uns mitnehmen kannst mal sozusagen zu den Anfängen deiner Vorstellung, Astronautin zu werden. Du hast das in einigen Interviews auch schon ein paar Mal angedeutet, dass dein Vater da eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt hat. Aber wie kann man sich eine Astronautin-Familie vorstellen und welchen Stellenwert hat dieser Berufswunsch oder dieser Beruf dann?
Also es ist so, mein Vater ist 88 oder so, ich weiß es immer nicht, 87, 88, irgendwann hat er sich beim DLR beworben, dem Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum, als Astronaut. Und da war ich 5 oder 6 Jahre alt, also ich habe das ehrlich gesagt gar nicht so mitbekommen. Wir waren da auch gerade im Ausland und sind dann deswegen auch zurück hier in die Nähe vom DLR, in die Nähe von Köln gezogen. Und ja, das war so ein bisschen so, gut, wir sind halt irgendwie umgezogen, ich habe das nicht mehr hinterfragt irgendwie. Also wir waren halt dann irgendwann in Deutschland wieder. Und dann war auch klar, er arbeitet da irgendwie beim DLR und irgendwie will er halt Astronaut werden. So, aber als Kind habe ich das nicht wirklich hinterfragt. Ich habe das dann gemerkt natürlich, weil wir in die USA gegangen sind, weil da das Training für die Mission halt stattgefunden hat auch. Er war Ersatz dann für die D2-Mission, die letztendlich, glaube ich, 91 oder 92, ich sollte wirklich mal diese Jahreszahlen besser kennen, aber ich war auf jeden Fall 9, das weiß ich noch. Ich war in der 4. Klasse. Und gestartet sind sie letztendlich 92, genau, rübergegangen sind wir 91 und da merkt man dann natürlich, okay, wir gehen jetzt aufgrund des Jobs des Vaters, gehen wir jetzt in die USA, dann beschäftigt man sich automatisch natürlich viel mehr damit. Ganz ehrlich, normalerweise war Papa Papa und nicht Astronaut und das ist auch etwas, was ich heute hier merke. Ich bekomme die Frage ganz oft, ja, wie ist denn das für die Kinder und so, und ganz ehrlich, also die Kinder interessiert das peripher. Das ist auch gut so, weil ich bin vorrangig, es wäre ganz schlimm, also dann hätte ich ja gar keinen Rückzugsort mehr, wenn ich jetzt nur noch Astronautin wäre, weil als angehende Astronautin, oder das ist so ein seltener Beruf und hat auch so eine starke Symbolkraft, dass man auch eine ganz starke Projektionsfläche ist für die Wünsche bei denen, die einen sehen oder die selbst davon träumen, ins All zu fliegen oder die sich selbst mit dem Universum auseinandersetzen und warum sind wir hier, die selbst fasziniert sind von der Erde. Und im ersten Moment bist du erstmal nur eine Projektionsfläche für das Ganze bei den anderen. Ich meine, das ist immer so bei jeder, also man ist ja immer so ein bisschen nur so eine Projektionsfläche, aber halt hier nochmal stärker und man steht auch viel mehr in der Öffentlichkeit. Und wenn ich jetzt zu Hause auch noch Projektionsfläche wäre, dann wäre ich ja nirgendwo mehr Insa. Und das wäre fatal. Deswegen ist das gut so, dass das so ein bisschen auch so im Hintergrund läuft das halt so mit. Und na klar, wenn man dann im Training ist in den USA und die Familie mitziehen muss, ist man natürlich betroffen davon. Da ist es aber so, ich bin da zur Grundschule gegangen, später zur Intermediate School, danach zur High School. Also man kurz gefasst sind wir dann nochmal zurück nach Deutschland. Dann ist mein Vater zur ESA gewechselt, 96, und dann sind wir länger in die USA gegangen, als er da das Basistraining dann nochmal da gemacht hat. Und deswegen war ich auf mehreren Schulformen in den USA und man ist da halt auch absolut nichts Besonderes, was auch sehr gut ist. Wenn man da zur Grundschule geht, Armand Bayou Elementary School, dann hängen vorne im Foyer hängen halt schon die Fotos von allen Astronauten und Astronautinnen, die an der Schule Kinder haben. Das sind dann so 40 Stück. Das heißt, man weiß genau, wenn man da vorbeigeht, so pack dir mal kein Ei drauf. Also
nicht ein Foto, sondern es sind mehrere Fotos.
Ja. Und das ist halt, ich war auf Space Center Intermediate. Also ich meine, die Namen sind da halt auch schon, wir haben am Space Center Boulevard in der Nähe gewohnt. Also da ist halt alles Space, Space, Space. Das ist da eine Riesenindustrie. Und das Schöne daran war, dass die Menschen da so begeistert die Raumfahrt mittragen. Das ist auch in den USA nicht in allen Teilen, aber ist noch ein bisschen mehr Fan-Begeisterung für Raumfahrt, für das Miteinander, für diese Mission, für die Power, die dahinter steht, die Neugier, die dahinter steht. Ich meine, warum soll da jetzt ein Roboter auf dem Mars? Ganz ehrlich, also warum? Dass das total spannend ist, wie die den auch überhaupt gelandet haben, weil man kann den nicht landen, weil die Atmosphäre ist so dünn, die kann gar nicht richtig den Fallschirm bremsen, also muss man da so einen Kran entwickeln, der den dann mit Seilen runterlässt und dann die Seile kappt, sodass der sicher landen kann. Ich meine, das muss man sich erstmal alles überlegen und überbauen und dann die Berechnungen, die dahinter stehen, die schon von Frauen per Hand in den 50er Jahren gemacht wurden, ich meine, um Menschen auf dem Mond zu landen, das sind einfach... Also wenn man sich das mal reinzieht, was da alles passiert und wie viele Menschen daran beteiligt sind, mit wie viel Begeisterung, dann kann das gar nicht anders als abfärben. Also das heißt, es macht natürlich was, wenn man in so einer Familie groß wird. Meine Geschwister sind auch alle total Raumfahrt begeistert. Ich weiß auch gar nicht, vielleicht bewerben die sich jetzt auch bei der ESA. Vielleicht fängt ein Bewerbungsprozess an Ende März. Und die haben alle, meine Schwester hat Wirtschaftspsychologie studiert. Da kann man dann auch... sowas mit Luft- und Raumfahrt gibt es dann auch, so Psychologie, Nebenfächer, das hat sie gemacht. Also alle von uns sind irgendwie in der Luft- und Raumfahrtbranche gelandet. Und das ist etwas, das wir auch bei vielen anderen Kindern von AstronautInnenfamilien sehen. Und weil es halt einfach, ich glaube, diese Begeisterung, mit der Beruf ausgelebt wird durch die Eltern, sich total, also total abfärbt auf die Kinder, was ja auch dann schön ist. Also wäre mein Vater da jetzt hätte sich jeden Tag zur Arbeit geschleppt irgendwie mit einem grauen Gesicht und gesagt, oh, heute schon wieder Training, hätte ich bestimmt nicht diesen Wunsch entwickelt.
Eine Nachfrage noch. Kannst du dich an einen Ratschlag deines Vaters erinnern, in dem Moment, als du gesagt hast, ich möchte gerne auch in die Richtung gehen oder das ist mein Berufswunsch? Gibt es einen Rat und du sagst direkt ja, den gibt es, dann erzähl
Ja, das allererste, was er mir gesagt hat, war, ja schön, aber das kann maximal Plan B sein.
Was hat er genau damit gemeint?
Was er damit gemeint hat, er hatte natürlich recht, toll. Aber was er meinte ist, es gibt so selten die Möglichkeit tatsächlich, sich überhaupt zu bewerben, geschweige denn ins All zu fliegen, dass... Er damit meinte, dass man das niemals zum Lebensziel machen darf und auch nicht zum, nicht zum einzigen Traum zumindest. Also ich fände es total toll, wenn ich es mal schaffe. Ich fand auch das Training tatsächlich für mich viel reizvoller. Also ich finde einfach, für mich ist es ja so, mein Vater ist seit 88 ungefähr für mich Astronaut und ins All geflogen seit 2000. Das heißt, für mich sind Astronauten und Astronautinnen auch die Leute, die am Boden trainieren. Und das ist, es gibt da, streng genommen, ist man es erst, wenn man 100 Kilometer oberhalb der Erde war. Das heißt, selbst die Challenger-Astronauten sind keine echten Astronauten und Astronautinnen. Also das muss man sich mal vorstellen. Die haben zwar komplett trainiert und waren auch schon drin im Shuttle, aber leider sind sie halt unterhalb von 100 Kilometer, ist das Shuttle leider explodiert. Und deswegen zählen sie offiziell nicht. Und das ist, also für mich gilt das nicht. Natürlich sind das Astronautinnen und Astronauten. Die hatten den Wunsch. Und nur weil man jetzt nicht über irgendeiner fiktiven Linie war, finde ich, macht das ja nichts anderes an dem Beruf. Also ich bin jetzt auch nicht nur Lehrkraft, wenn ich vor der Klasse stehe, finde ich zum Beispiel, sondern auch schon, wenn ich im Studium fast fertig bin, vielleicht kann ich mich vielleicht auch schon so, dann bin ich jetzt vielleicht noch nicht Lehrerin, aber wenn ich die Stelle habe, bin ich es ja auch, wenn ich nicht vor der Klasse stehe. Deswegen bin ich da so ein bisschen laxer vielleicht mit der strengen Definition. Und ich finde, was er damit sagen wollte, ist, dass, weil es halt so selten ist, darf man sich nicht so sehr darauf fokussieren, weil man dann einfach nur an diesem Flug vielleicht auch einfach hängt. So ein bisschen. Ich glaube, das war das, was er auch damit ausdrücken wollte. Also man muss halt eine Begeisterung im Leben noch haben und einen anderen Beruf, vorzugsweise in einem mathematisch-naturwissenschaftlichen Fach oder Ingenieurswissenschaft, wo man mit Begeisterung nachgeht. Und wenn dann die Möglichkeit kommt, sich zu bewerben, dann kann man das natürlich machen und sollte auch jetzt vielleicht nichts tun, was gegen den Traum spricht. Also das wäre vielleicht dann schlecht und vielleicht kann man ja auch so ein paar Sachen tun, die einem bei der Bewerbung dann vielleicht auch helfen. Da gibt es so ein paar Dinge, in die Richtung kann man vielleicht gehen, aber das begeistert einen im Idealfall vielleicht auch einfach so, zum Beispiel tauchen gehen oder fliegen oder Höhlen forschen, habe ich alles übrigens nicht gemacht. Das ist so in der Theorie etwas, wo man jetzt schon sagen könnte, okay, das kann man machen, wenn man das später mal vorhat, aber es sollte nicht einfach nur dem Zweck dienen, dass man später bei der Bewerbung besser dasteht. Das ist das, was er damit, glaube ich, ausdrücken wollte, weil, lange Rede, kurzer Sinn, wenn man es halt dann nicht ins All schafft, ist ja einfach alles umsonst und das wäre fatal. Und das ist das, was er mir da mitgegeben hat, was mir auch jetzt sehr hilft, tatsächlich. Deswegen kann ich das auch alles sehr entspannt gerade sehen, die politischen Verstrickungen und der sehr langwierige Weg. Wenn es dann wieder zwei Schritte zurückgeht, dann denke ich mir halt, ja, aber das Training macht so Spaß und ist so vielfältig und spricht mich so an und begeistert mich auch so, ist okay für mich. Ich darf trotzdem in der Öffentlichkeit darüber reden, wie es ist als angehende Astronautin, was Raumfahrt bedeutet. Ich darf das Thema trotzdem in der Öffentlichkeit platzieren. Ich kriege auch noch eine kleine Plattform für Klimawandel, solche Dinge. Also es ist eigentlich ganz gut. Deswegen und lerne total viel über mich selber.
Ich erinnere mich, ich bin seit 4 Jahren selbstständig. Mein Vater war auch lange selbstständig. Und als ich den Transfer in die Selbstständigkeit gemacht habe, erinnere ich mich an Gespräche, in denen mein Vater mir so ein bisschen vorgegeben hat, wie man so Dinge tun muss. Ne? So als derjenige, der, ich weiß genau, wie man es macht, mach das mal so. Und das war so mein Trigger, ne? der immer so gesagt, ja, aber klar, du hast deine Realität und deine Erfahrung. Ich möchte jetzt meine Realität selbst kreieren und erfahren. Und erinnere mich, dass das halt, obwohl wir zwar unterschiedliche Bereiche hatten, in denen wir selbstständig waren, hat das auf jeden Fall mitgeschwungen. Inwiefern ist das bei euch, weil Raumfahrt und Weltall bei euch als Familie so durchgehend präsent ist, wie gehst du da um mit deinen, also habt ihr da Absprachen oder habt ihr einen Weg gefunden, darüber also damit umzugehen, dass du deine eigene Realität und deine eigene Erfahrung machen kannst, ohne vorgegeben zu sein durch FamilienmitgliederInnen?
Das haben wir zum Glück gar nicht. Also das probiert mein Papa nicht mal. Und ich glaube, also da hat er auch eine ganz klare Einstellung zu. Es kommt oft so, ja, Insa tritt in die Fußstapfen ihres Vaters oder so. Und das findet er immer, streicht er aus jedem Interview raus, wo er kann. Ich habe es letztens irgendwo drin gelassen. Da war er nicht mit dabei. Ich habe es einfach drin stehen lassen. Und ich war schon so, oh Gott, hoffentlich sieht das nicht. Weil er ist immer so, nein, du hast deinen eigenen Weg. Du gehst deinen eigenen Weg. Sie macht doch ihr eigenes Ding. Sie ist eine eigenständige Person. Also da sind meine Eltern beide sehr, sehr klar. Also da gab es auch nie irgendwelche Erwartungen an uns oder auch, ihr müsst studieren oder ihr müsst promovieren oder irgendwie sowas, gar nicht. Also es gab schon so die Erwartungshaltung, du musst es probieren, du musst irgendwas probieren, also sei es ein Instrument oder ein Hobby und das muss auch durchgezogen werden, also sowas, das gab es schon, aber jetzt nicht, das läge meinem Vater vollkommen fern, da irgendwie zu sagen, so und so. Also er sagt schon manchmal, wir haben schon so Sachen gehabt, er hat irgendwie in seinem Medientraining hat er gelernt, dass man den Moderator nicht unterbricht im Fernsehen oder auch nicht korrigiert, Entschuldigung, nicht unterbrechen. Unterbrechen, ja, das stimmt, da hat er recht, aber das mache ich leider manchmal. Es tut mir leid, falls ich das bei euch mache. Ich sage einfach nur, weil ich so eifrig bin, aber er meinte korrigieren. Und das ist halt dann so, dann hat mal jemand in einem 2-Minuten-Interview hat halt die Moderatorin mich vorgestellt als ESA-Astronautin und ich muss das korrigieren. Ich bin keine ESA-Astronautin, ich kann das nicht so stehen lassen. Und dann habe ich das korrigiert und gesagt, ja, tatsächlich bin ich bei der Stiftung Erste Deutsche Astronautin und trainiere als angehende Astronautin und habe also so klar gemacht, ich war auch noch nicht im All. Also sie hatte mich vorgestellt als war schon im All mit der ESA. Und das kann ich nicht stehen lassen. Das ist vollkommen, das wäre auch politisch total schlecht und das ist auch nicht fair den Zuschauenden gegenüber, wenn ich sowas sage. Und da sind wir so ein bisschen so, weil in seinem Medientraining in den 80ern hat er gelernt, dass man das nicht macht. Und dann war ich so, tja, Papa, das macht einen nämlich unsympathisch. Und ich sagte, ja, dann bin ich halt unsympathisch.
Die Medien haben sich ja auch in den letzten 20 Jahren relativ verändert. Ne?
Also solche Dinge haben wir vielleicht schon, aber dass wir da so vielleicht was unterschiedlich sehen, aber wir sind, ich kann dann immer relativ klarstellen, dass ich sage, ja, das ist halt, das ist dein Ding und da hast du auch eine andere Wahrnehmung als ich. Ich finde das total in Ordnung, wenn man es freundlich macht. Also ich sage ja nicht, wo haben Sie das denn her? Das stimmt doch gar nicht. Ich sage ja, ja, tatsächlich bin ich da und da und trainiere gerade noch dafür und freue mich natürlich, wenn es klappt. Also ich mache das ja meistens zumindest bemühe ich mich, das sehr positiv zu machen und da jetzt niemanden bloßzustellen. Darum ging es mir auch gar nicht. Aber ich kann halt auch nichts dafür, wenn es falsch ist.
Wir wollen jetzt wieder streiten um die Nachfrage. Du hast es gerade schon angesprochen. Du verbindest eigentlich zwei, oder vielleicht ist das auch nur meine Annahme, aber du verbindest zwei Missionen. Einmal die Mission, selbst ins All zu fliegen, und zweitens die Mission, als erste deutsche Frau ins All zu fliegen. Und du hast die Astronautin angesprochen und das Ziel dieser Stiftung und dieser Organisation, die erste deutsche Frau ins All zu bringen. Gibt es so Momente, wo das eine wichtiger ist als das andere, oder sind die beiden dauerhaft miteinander verbunden?
Also die meiste Zeit geht es tatsächlich darum, dass die Stiftung es schafft, eine von uns ins All zu bringen. Also ich trainiere ja gemeinsam mit Susanne Randall, die ist Astrophysikerin und arbeitet in München bei der Europäischen Sternwarte. Und aktuell ist es so, also wir kriegen auch oft die Frage gestellt nach Konkurrenz, wie ist das denn? Es darf ja nur eine von euch zweien darf in die Rakete einsteigen und aufs Cover der Cosmopolitan. Das kommt manchmal so, aber das ist im Moment zum Glück einfach noch kein Thema. Natürlich wird das Thema, wenn die Finanzierung dann steht oder das näher rückt, das ist ganz klar. Im Moment ist es kein Thema, weil wir beide, wir sprechen da auch öfter ja drüber. Ich für meinen Teil habe, als die Bewerbung oder die Möglichkeit, als die Ausschreibung kam und online ging, habe ich gedacht, ah super, die letzte Ausschreibung von der ESA war 2008. 2016 lese ich, es wird eine deutsche Frau gesucht. Und meine Mutter hatte das vorher schon so bei Raumfahrtpartys so am Rande schon so mitbekommen. Die sagte, da ist irgendeine Frau, die will irgendwie eine Deutsche ins All schicken. Aber es geht natürlich nicht über die staatlichen Agenturen. Das DLR schickt keine AstronautInnen mehr ins All. Die ESA kann nicht einfach ein Land wählen und jemanden hochschicken, zumindest offiziell nicht. Und deswegen sucht da wohl so eine Frau jemanden. Das heißt, ich hatte das vorher mitbekommen irgendwie, und dann war irgendwann diese Ausschreibung plötzlich online. Im April 16 habe ich davon erfahren. Und dann war auch sofort klar, okay, cool, ich bin deutsch, ich bin eine Frau, ich kann mich bewerben. Und ich war aber so ein bisschen skeptisch, was dieser erste deutsche Punkt, also war, ich dachte, muss man das jetzt echt noch so betonen? Und ist es nicht komisch, wenn ich so betone, weil dann ist es ja nicht normal. Also befeuere ich nicht damit, dass es was Seltenes ist. Und ich war echt skeptisch. Und vor allen Dingen wollte ich keine Quotenfrau sein, die da jetzt nur hochfliegt, irgendwie drei Purzelbäume schlägt und wieder runterkommt. Und das
ist, zu beweisen, dass es eine
genau,
Frau
ist. Yeah, ja, ich habe es 101 Kilometer über den Erdboden geschafft. Wow, Insa. Das war sowas, da dachte ich, nee, mache ich nicht. Und da hätte ich meine Bewerbung zurückgezogen, wenn das sowas geworden wäre. Wir hatten auch die Möglichkeit, es ist eine Free-Flyer-Mission von SpaceX, die startet ja auch, das ist diese Inspiration 4 heißt es, Entschuldigung. Ich weiß gerade nicht mehr ganz genau, wie es heißt, aber das ist diese Mission, die ein Privatmann gekauft hat in den USA und die Plätze gerade verlost werden. Das ist eine Free-Flyer-Mission, die fliegen einfach. Also die fliegen einmal hoch in die Erdumlaufbahn, bleiben da oben ein bisschen, kommen wieder runter, sind aber nicht an der Raumstation. Da hätte ich gesagt, nein. Also auch, vielleicht hätte ich es privat für mich egoistisch einfach dann gemacht, aber ich hätte unsere Mission so nicht haben wollen. Und es wurde dann bei einem der ersten Treffen noch im Bewerbungsprozess, wurde dann mal vorgestellt, was so geplant ist. Es war klar, es ist eine Wissenschaftsmission geplant. Es war klar, das Deutsche Luft- und Raumfahrtzentrum ist da involviert. Die Flugmedizin ist an unseren Daten interessiert, am weiblichen Körper in der Schwerelosigkeit. Das sind alles so Sachen, wo ich dachte, okay, ich bin dann vielleicht keine Berufsastronautin bei der ESA, die 6 Monate im All ist, aber ich bin dann so etwas, das gab es früher auch schon, Mission Specialist, dass man halt speziell für eine Mission dann ausgebildet wird und geschickt wird. Es gab sogar noch eine Kategorie drunter, das ist Payload Specialist, dann bist du wirklich nur für das eine Payload trainiert und ausgebildet und darfst an den ganzen Rest nicht dran. Also wir wären dann sogar noch eine Kategorie höher.
Was ist Payload?
Payload ist, wenn das Shuttle hatte früher Payloads, also einfach zum Beispiel ein bestimmtes Forschungslabor, das dann mitgeflogen ist, und dann waren die Payload-Specialists, durften nur an diesem einen Experiment arbeiten und nicht an der allgemeinen Mission. Und früher beim Shuttle war es noch so, da gab es Pilot und Commander, die waren halt so für Hochkommen und Runterkommen und die Aufsicht zuständig, und die Mission-Specialists haben halt die Wissenschaft abgearbeitet. Und die Payload-Specialists waren dann halt so externen. Die Deutschen zum Beispiel waren Payload-Specialists, die bei der D1 und D2-Missionen dann halt deutsche Experimente oben durchgeführt haben. Aber sonst fast nichts an. So in der, also jetzt sehr abgespeckt. Dann gibt es noch Weltraumtouristen und Touristinnen. Die fliegen wirklich hoch und vielleicht machen sie kleinere Projekte, aber halt nichts. Die dürfen eigentlich auch nicht an die Experimente. Es gibt auch noch die Kategorie. Und mir war halt klar, als Touristin fliege ich nicht und ich fliege auch nicht als einfach nur da so ein bisschen rum. Genau, und als das dann klar war, dachte ich immer noch, erste deutsche Frau, muss das noch sein? 2017 wurden wir dann offiziell vorgestellt. Ich wusste dann nach dem ersten Interview bereits, dass es sein muss offensichtlich. Und in der Zeit danach, das war im März, wurden wir der Öffentlichkeit vorgestellt, die letzten 6. Im April wurden wir ausgewählt und ich kann sagen, ich hatte dann wirklich bis Juni, war es halt, das war total krass. Also wir waren nur unterwegs. Ich wollte meine Promotion, habe ich im Juli abgegeben. Das heißt, ich war so in der Endphase Promotion plus. Am Anfang haben sich alle auf uns gestürzt, also Fernsehen, Zeitungen, Interviews, und wir konnten überhaupt nicht damit umgehen am Anfang. Wir wussten nicht, wie lange brauchen wir, um ein Interview freizugeben hinterher. Also wir waren vollkommen überarbeitet. Ich glaube, ich habe 8 Wochen die Waschmaschine nicht mal angefasst. Also ich habe überhaupt nichts mehr zu Hause gemacht. Ich war nur noch so, oh Gott, was passiert hier? Ich hatte ja auch noch den normalen Job. Und das war echt eine Zeit, wo ich noch mich an eine Sache sehr gut erinnern kann, nämlich wie geschockt ich war von dem existierenden Sexismus, der mir in den Interviews zuhauf entgegengeschlagen ist. Also es war so krass, das war so ein schwarzes Gefühl. Also es war so, ich habe wirklich gedacht, ich spinne, weil mir das vorher im Leben nicht so klar geworden ist. Ich war halt vorher in meiner kleinen Blase an der Uni, da gab es auch Sexismus. Ganz klar, das hat man dann so weggezuckt und gedacht, naja, ich bin ja hier für meine Leistung und ich bin ja auch qualifiziert, also ich schaffe das schon, ich lasse mich hier nicht unterkriegen. Ich habe das gar nicht so im großen Kontext gesehen. Und je mehr wir dann in der Öffentlichkeit standen und wenn du dann das erste Mal irgendwo bist, wo jemand sagt, wie Astronauten, nee, Frauen fliegen doch nicht ins All, hä? Und das passiert dann nicht nur einmal, sondern mehrfach, dann denkst du halt, irgendwann denkst du so, wo lebe ich hier eigentlich? Also in was für einer Gesellschaft lebe ich? Und das war echt ein Schock und hat auch lange gebraucht. Und dann bin ich mehr und mehr, ich musste da auch erstmal mich reinlesen in die ganzen Themen, auch sehr die feministischen Themen, was bedeutet das alles, wo finde ich da meinen Platz, was kann man dagegen tun, was sind so Dinge, die helfen, was würde mir helfen? Das war dann, das ist ein Prozess, sagen wir es so. Und jetzt gerade, ich habe so lange Antworten, es tut mir leid. Jetzt ist es wirklich so, dass ich denke, diese Mission muss erfolgreich sein. Also es kann nicht sein. Ob es jetzt wir sind, die erste deutsche Frau ins All fliegen, oder ob wir einfach durch die Sichtbarkeit es schaffen, dass irgendeine andere sich vielleicht bei der ESA bewirbt und es schafft. Oder ich weiß es nicht, es ist mir ehrlich gesagt fast egal. Aber es wäre einfach, also wir brauchen eine erste, eine zweite, eine dritte und einfach dann ein paar, dass es nicht mehr so ein sonderbares Insekt ist, dass es da ins All geschafft hat, sondern dass es halt normal ist. Und das brauchen wir überall, nicht nur in der Raumfahrt, aber vielleicht gerade in der Raumfahrt, weil das halt gerade bei Kindern so eine starke Wirkung hat.
Also dazu vielleicht nochmal, ich weiß nicht, ob diese Statistik stimmt, die habe ich in der Vorbereitung gefunden, aber es sind rund 500 Menschen weltweit im All gewesen, davon sind 65 Frauen gewesen und aus Deutschland gab es noch keine Frau. Ne? Also,
genau. Ich kann die Statistik erweitern, es sind 11 deutsche Männer im All gewesen, der 12. trainiert gerade, wenn man es streng nimmt, es gab noch einen Afghanen, der auch im All war, der später die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen hat, also man kann das sich so legen, wie man möchte, was gut ist, weil dann können wir die böse 13 überspringen. Dann können wir einfach machen 12 und 14, je nachdem, wie man es zählt. Das ist was ich schon frappierend finde, weil jede große Raumfahrtnation hatte natürlich schon auch keiner hat es geschafft, so viele, also über so einen langen Zeitraum nur Männer zu fliegen. Da ist Deutschland Spitzenreiter an der Front, wie in so vielen Dingen, die dieses Thema betreffen. Genau, 12 deutsche Männer haben es schon, oder 11 oder 12, oder 12. trainiert, wie gesagt, und fliegt Ende diesen Jahres tatsächlich.
Isa hat schon gesagt, ne, ihr seid 2 Frauen, die ne, in dieser Stiftung unterwegs seid, und eine von euch wird dann, wenn alles gut läuft, über die 100 Kilometer in den Weltall reinfliegen, schweben. Als du das so erzählt hast, erinnere ich mich an ein Buch, was ich gerade gelesen habe von Andrea Petkovic, die ist Top 10 Tennisspielerin gewesen, ne, und in ihrem Buch schreibt sie auch über, hat sie, glaube ich, ein Kapitel, das nennt sich Rivalität. Da spricht sie über die Rivalität auf dem Platz mit Angie Kerber. Und wie man sich so einen Tennisspielern vorstellt, das sind ja immer 2 Spielerinnen oder 2 Spieler oder halt im Doppel dann 4. Und man kann sich ja wirklich an diese Rivalität dann auch vorstellen, ne? Nadal gegen Federer oder so, ne? Also es gibt ja diese glorifizierten Rivalitäten auf dem Platz. Und ich fand in dem Buch total schön, wie sie über, wie sie dann sagt, ihre Freundin, ihre gute Freundin Angie Kerber gesprochen hat und diesen tiefen Respekt, die sie füreinander empfinden, nicht nur als Mensch und als Tennisspielerin, sondern auch, weil sie die gegenseitigen Stärken auch erkennen und die Dinge, die sie besonders machen. Wie habt ihr, du hast ein bisschen das Thema Konkurrenz angesprochen, wie geht ihr damit um? Also wie kann man sich vorstellen, wie ihr so eine, was von außen hin vielleicht als Konkurrenz projiziert wird auf euch beide? Wie schafft ihr da gemeinsam an dem Ziel zu arbeiten, wo vielleicht am Ende eine von euch beiden dann es schafft?
Also was total super ist, ist, dass Susanna ist, also ich bin relativ entspannt bei vielen Dingen und Susanna ist noch mal entspannter. Das ist sehr gut. Also wir haben das auch so, wir kriegen total viele Anfragen, die auch doppelt sind. Also so Doppelanfragen, wo dann irgendwie so kommt, so ja, wer jetzt kommt, ist mir egal bei sowas. Und wir hatten, glaube ich, bisher keine einzige Situation, wo wir irgendwie, also wir können uns da immer absprechen irgendwie. Dann kommt, ja, okay, komm, also wenn wir das beide gerne machen wollen und das auch, dann mach du halt das und ich mach das, okay. Also da gibt es null Hard Feelings und ich finde, also das Zusammenarbeiten mit ihr da ist wirklich, wirklich, es ist einfach total entspannt und angenehm. Also da ist kein, das hat aber jetzt mehr Reichweite, das mache ich jetzt und das andere machst du. Also wir erwähnen uns auch gegenseitig oder so. Wir sind jetzt auch nicht Bibi und Tina. Also ich finde das auch immer so ein bisschen, die Leute erwarten immer, dass wir entweder hassen die uns wie die Pest und stechen uns gegenseitig Messer ins Bein oder so beim Training oder wir sind Bibi und Tina und machen Kissenschlachten bis spät in die Nacht und quatschen und erzählen uns über unsere Träume. Also es ist beides nicht. Wir haben Projekte, wir haben auch ehrlich gesagt teilweise, außer wir sind jetzt im Training, haben wir gar nicht die Berührungspunkte, wo wir jetzt so viel miteinander reden. Also wir rufen uns schon im Moment regelmäßiger einfach mal an zwischendurch, weil wir gerade viel, also so Doppelanfragen, die wir dann besprechen müssen, dann sprechen wir halt mal kurz drüber. Oder wir haben ja ein Kinderbuch geschrieben und auch Band 2 jetzt gerade dann relativ kurzfristig noch geschrieben davon. So ein Erstlesebuch, das machen wir dann auch zusammen. Und auch da, also es ist wirklich einfach, wir machen dann so eine Outline, dann sagt eine das, dann sagt die andere, ah ja, cool, finde ich super. Wie wäre es denn, wenn wir danach das machen? Ja, cool. Und dann schreibt sich das so von alleine. Und wenn wir dann einen Punkt haben, wo wir was unterschiedlich sehen, dann sagt jeder, warum. Und meistens sind wir dann auch schon einen Schritt weiter. Also es ist wirklich total, total entspannt und angenehm. Und dann übernimmt jeder seinen Teil. Dann ist klar festgelegt, wer macht was und fertig. Also das, da gibt es jetzt nichts irgendwie.
Das ist voll schön, weil das klingt dann, war mein Vergleich vielleicht total falsch, da eine Rivalität auf dem Platz zu sehen zwischen zwei Top-Sportlerinnen, sondern eher sowas, die Dynamik, die wir gerade beobachten bei Annalena Baerbock und Robert Habeck, ne, die beide Parteivorsitzende sind und wenn es dann dazu kommt, Kanzlerinnen, Kanzler, Kandidaten stellen und in den Interviews, die ich jetzt mit den beiden auch gehört habe, ist auch total schön zu hören, wie die eigentlich gemeinsam an der Sache arbeiten, ne, ihr Programm nach vorne zu bringen und irgendwann mal wird die Entscheidung dann fallen, wer kandidiert. Und aber auf dem Weg dahin wird stark gemeinsam gearbeitet und auf die Stärken des anderen so aufgebaut.
Ja, das ist bei uns auch so. Also wir haben ganz klar Anfragen, die Susanna viel lieber macht als ich und umgekehrt auch. Und dann ist auch schon so ein bisschen, oder wir haben auch manchmal was, wo dann, keine Ahnung, sie hatte eine Dokumentation, die über sie gemacht wurde alleine und damit die aber jetzt am Ende jetzt irgendwie produziert werden kann, soll jetzt auch noch ein Interview mit mir stattfinden. Ich habe aber eigentlich keine Kapazitäten mehr gehabt. Natürlich mache ich das dann für sie, wenn sie dann einfach mich, also dann sagt sie, kannst du das bitte machen? Dann sage ich, ja klar, mache ich das für dich. Also das ist sowas, wo ich jetzt gar nicht, wenn ich jetzt also auf Rivalität aus wäre, würde ich natürlich sagen, nee, leider geht wirklich gar nicht. Das hättest du früher sagen müssen. Aber das gibt es bei uns wirklich überhaupt nicht. Umgekehrt ist auch in Phasen, wo ich dann auch mal, also mir ist es ganz wichtig, dass ich im Urlaub nicht kontaktiert werde für irgendwas. Das ist dann natürlich, und das sind bei mir auch längere Phasen, wo ich einfach auch sage, manchmal habe ich auch keinen Urlaub, manchmal arbeite ich dann einfach nur am Unijob, ohne jetzt mal zwischendrin immer ständig noch Arbeit für die Astronautin zu machen, dass ich dann auch gar nicht kontaktiert werde. Und natürlich bedeutet das für sie in dem Moment, dass sie dann auch da, entweder macht sie halt Interviews, sagen wir halt Interviews ab, oder sie macht sie dann. Das ist aber dann etwas, was auch einfach so ist. Also da wirft sie mir auch nicht hinterher vor, du warst aber im Mutterschutz und ich musste so viel machen. Also das ist sehr, ja, entspannt ist da, glaube ich, echt das richtige Wort. Ich, natürlich wird es, wenn die Finanzierung kommt, wird es natürlich nicht so sein, dass wir sagen, ach ja, also möchtest du vielleicht fliegen oder soll ich fliegen oder wollen wir uns da kurz vielleicht mal entspannt drüber unterhalten? Ich meine, das wird nicht so passieren. Es wird eine Auswahlkommission geben, die das auch entscheidet. Und da werde ich, also kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen, dass eine von uns sagt, ach, lass mal die andere fliegen, die hat das so super alles gemacht. Natürlich wollen wir beide jede für uns ins All, das ist klar. Aber im Moment ist das wirklich auch einfach nicht das vordergründige Thema gerade.
Kannst du uns ein bisschen erklären, wie so der Zeitplan ungefähr gerade aussieht? Weil natürlich, also man arbeitet auf dieses Ziel hin, irgendwann ins All zu fliegen. Du hast die Finanzierung angesprochen, du hast die Pandemie angesprochen, die natürlich da auch die Gespräche jetzt vielleicht ein bisschen sozusagen schwieriger macht. Wie gehst du mit dieser, vielleicht auch, wenn es eine Unsicherheit ist, wie gehst du mit dieser Unsicherheit um, nicht ganz genau zu wissen, wann geht das eigentlich los? Und kannst du uns ein bisschen so diesen Prozess erklären, damit wir ein bisschen besser verstehen, mit welchen Gedanken du gerade dich beschäftigst auch?
Also mit der Unsicherheit ist es so, das spielt wieder in das rein vom Anfang mit der Effizienz. Das ist halt, es ist halt so, wie es ist. Ich habe jetzt hier kein Ticket, ich kann dagegen nichts tun im Moment. Wenn ich was tun kann, dann mache ich es, aber ich kann gerade nichts machen. Da habe ich eine sehr hohe, gibt es ein fancy word für, Achtung, Ambiguitätstoleranz. Mhm. Also ich kann sehr gut mit so Zuständen aus, also die kann ich aushalten, wenn es extern bestimmt ist, dass es unsicher ist. Das ist ja auch was in der Raumfahrt, ich meine, man muss sich das mal vorstellen. Also wie gesagt, bei meinem Vater 88, 2000 ist der Zeitraum von ich beginne Training, bis ich fliege letztendlich ins All. Was da an Ups und Downs dazwischen waren, die selbst ich als Kind mitbekommen habe, das müssen wir mal gar nicht, also da haben wir gar keine Zeit mehr für. Matthias Maurer, ESA-Astronaut, war auch noch nicht im All, aber nennt, also ist auch ESA-Astronaut, nenne ich ihn. Trotzdem darf er Astronaut genannt werden von mir. Der ist auch 2008, hat er sich beworben. Der wurde 2015 nachnominiert oder 2014. Irgendwie hat er schon angefangen mit dem Training, auf jeden Fall 2015. Und er fliegt 2021. 2008, 2021. Das sind Zeiträume, wo mir, die ja auch dann dankenswert, also da habe ich das Privileg, dass ich in der Raumfahrt groß geworden bin. Ich weiß ja, dass das alles externe Sachen sind, wo Politik im Spiel ist, wo ganz, ganz viele Dinge, ich kann jetzt auch nichts daran ändern, dass SpaceX nicht fertig geworden ist. Die haben, als ich mich beworben habe, im April 2016 hieß es, dass die im Herbst 2016 das erste Mal Menschen zur Raumstation ins All bringen. Ja, wann war es? Juni 2020. Ich meine, kann ich daran was ändern? Nö. Deswegen, da bin ich wirklich
entspannt.
So. Ja, und irgendwann zum Zeitplan ist es halt so, wir sind jetzt mit dem Basistraining fertig. Also wir haben im April 2017 begonnen mit dem Training. Das waren dann Parabelflüge, Zentrifugentraining, eine Tauchmission. Was haben wir noch gemacht? Es war noch sehr viel mehr, aber ich komme gerade nicht drauf. Theoretische Trainings, auch Einführung in die Experimente, in die Prozeduren, Raumfahrttheorie, also ganz viele theoretische Hintergrundwissen auch einfach. Und dann Raumfahrttheorie, wie kommt so eine Kapsel überhaupt ins Orbit? Wie dockt sie an die Raumstation an? Was ist Weltraummüll? Wie bleibt ein Satellit? In welchem Orbit? Wie kann man Orbits wechseln? All solche Fragen. Dann waren wir auch in den USA und haben uns da auch mit SpaceX und Boeing getroffen, den zwei Anbietern, mit denen man zur Raumstation fliegen kann, waren bei der NASA, haben uns mit Axiom getroffen. Das ist eine Raumfahrtagentur, die die kommerziellen Plätze besetzt. Also wir werden ja ein kommerzieller Flug und kein staatlicher Flug über eine der Agenturen, sondern dann sucht man sich eine kommerzielle Agentur. Dann sitzt man dann da echt und viele, weil wir auch die Ersten waren, die angefragt haben nach so einer kommerziellen Wissenschaftsmission, wissen halt auch einfach viele überhaupt gar nicht, wie es geht. Das sind dann so simple Fragen wie, wer bringt meine Zahnpasta nach oben? Weil ich bezahle ja meinen Flug in dieser Rakete, aber meine ganzen Sachen müssen vorher ja schon oben sein. Wer bezahlt das? Also wem geben wir das Geld? Da gibt es keine Protokolle für, gibt es kein Formular. Und das hat dann auch so ein bisschen was von Passierschein. Das ist, glaube ich, Passierschein A38 ist es, glaube ich. Ja, genau. Ja. Also man sitzt da wirklich manchmal und denkt sich so, echt jetzt? Meine Zahnpasta. Also kann sie auch einfach hier vorne reinstecken und nimm sie selber mit. Aber das darf man dann nicht. Und das sind so Dinge, das ist wirklich einfach ein wahnsinnig aufwendiger Prozess, wo ganz, ganz viele kleine Schritte dahinter sind, in ganz, ganz vielen unterschiedlichen Teams, international natürlich auch zusammengearbeitet werden muss, sodass es auch so ist, wir haben das Basis, Flugschein haben wir auch noch gemacht, fällt mir gerade noch ein, also wir haben das Basistraining halt im November 2020 dann für abgeschlossen erklärt. Das dient dazu, dass AstronautInnen sind immer auf einem sehr unterschiedlichen Stand. Zwar meistens aus den Naturwissenschaften oder halt eben aus dem Ingenieursbereich oder PilotInnen, aber nicht alle. Und deswegen guckt man halt so ein bisschen, dass alle so den gleichen Basisstand haben. Meteorologie ist zum Beispiel auch ein theoretischer Block da drin. Und das ist etwas, das haben wir dann im November 2020 beendet und sind jetzt im erweiterten Basistraining. Das ist dann die nächste Stufe. Da macht man dann so, also Zentrifugentrainings, da simuliert man Raketenstarts am eigenen Körper oder eigentlich gehören Parabelflüge da auch noch mit rein. Die haben wir aber auch vorher schon gemacht. Und das ist halt, da gibt's halt keinen festgeschriebenen Plan, was man wie machen muss. Den haben wir schon mehrfach angefragt bei der NASA. Es gibt dann so Vorschläge, was man machen soll, aber halt keine harten Kriterien. Und wir haben uns dann Training zusammengestellt aus diesem Punkt. Wir hatten einen ehemaligen ESA-Astronautentrainer, der im Ruhestand ist, hat jetzt bei uns dann wieder angefangen und weitergemacht und betreut das mit und machen jetzt eine Höhlenexpedition. In 2021 gehen wir für mehrere Tage unter Tage und sind dann in der Höhle und haben dann diesen Isolationscharakter. Und auch bei der Höhle ist es so, man geht dann da rein und ist dann wirklich, man muss halt teilweise seine Sachen bis zum ersten Biwak auch stundenlang schleppen, sodass man halt auch im Notfall halt auch nicht einfach so rauskommt. Und das ist halt so ein bisschen, also in der Höhlenforschung heißt es, ist noch nicht gegendert. Deswegen, es ist die Raumfahrt des kleinen Mannes, sagen sie selber. Das war mir neu, aber es fühlt sich tatsächlich auch so ein bisschen so an, weil man halt in einer komplett anderen Welt ist da unten. Und das ist jetzt was wir für Mai planen, auch schon angefangen haben. Wir haben jetzt schon so erste Einführungskurse, Seiltechnik, wie Theorieblock hatten wir jetzt gerade diese Woche, 3 Tage komplett von morgens bis abends, 22 Uhr. Und das ist etwas, was jetzt weiterläuft alles auch. Dann haben wir noch andere Pläne auch, was wir noch an Training machen können. Und dann kommt am Ende das missionsspezifische Training. Das machen wir dann, wenn wir die Finanzierung haben. Also das ist so wirklich das letzte Jahr Vorbereitung, wo dann ganz klar ist auch, welche Experimente werden durchgeführt, wie funktioniert das, was bedeuten diese Experimente, auf was muss man da achten. Also dann geht es wirklich ans Konkrete, was mit welchem Orbiter fliegen wir, dann gibt es Orbiter Emergency Training, wie komme ich da notfalls raus, was für Notfallprozeduren gibt es hier. Und das ist wirklich dann ganz, ganz so die letzten 9 bis 12 Monate vorher. Und zur Finanzierung habe ich ja schon ein bisschen was gesagt, also da sind wir halt mit der Regierung im Gespräch und mal gucken, wie das so läuft. Aber ich denke, spätestens, wenn Matthias Maurer, also wenn jetzt dann noch ein deutscher Astronaut fliegt Ende des Jahres, das ist dann auch immer so ein Zeitpunkt, wo auch wir dann immer auch relativ auch im Gespräch sind. Das war auch bei Alexander Gerst Mission so. Und da tut sich schon einiges im Hintergrund. Aber das sind dann immer so Dinge, da kann man, das ist so halbgar, da kann man noch nicht so wirklich viel zu sagen. Und ich persönlich muss sagen, selbst wenn es jetzt nichts wird, also gerade die vielversprechendste Möglichkeit ist, eine kommerzielle Mission zusammen mit der ESA zu machen, dass man halt einfach sagt, okay, komm, wir bieten die Möglichkeit, kommerziell zu arbeiten auf der Raumstation unter dem Mantel einer staatlichen Agentur, also dass man so das Best of Both Worlds verbindet. Das wäre das, was ich am besten fände, weil wir damit auch einfach, also in vielen Dingen, die der ESA wichtig sind, auch reinspielen können. Also die ganze Öffentlichkeitsarbeit. Die Leute denken die Hälfte der Zeit, ich bin bei der ESA. Also kann ich auch einfach, die ESA bekommt also 1 Milliarde Euro pro Jahr oder sogar noch mehr mittlerweile. Das ist viel. Das heißt, man muss da auch ein bisschen was tun für in den Mitgliedstaaten und das können wir einfach mit, also das ist mir doch gerne, bitte.
Nehmt sie gerne mit.
Ja, genau. Ja. Und ja, das ist so ein bisschen das, wo es so hingehen könnte. Zeitplan, in der Raumfahrt sagt man immer nicht früher als, also jedes Datum, das ich sage, heißt einfach nur nicht früher als, das heißt nicht, dass das Datum genommen wird. Kann ich euch sagen, es ist Sommer 22, vermutlich aber eher Herbst 22, weil ich glaube, die zweite, also Achs 2 ist, wir hatten einen Platz auf Achs 1 reserviert, der ersten kommerziellen Mission, hatten aber die Anzahlung da nicht rechtzeitig. Das ist natürlich dann bitter. Da fliegen jetzt andere, die waren halt dann irgendwann voll, dann ist halt dann, ne, wenn die 4 Plätze voll sind, dann sind sie voll, dann fliegen sie. Achs 1 ist also verkündet, Achs 2 hängt genauso davon ab. Also wir haben einen Platz reserviert, aber wenn wir halt, also es ist halt first come, first serve, wer zuerst anzahlt. Und wenn wir das schaffen, wäre das so Sommer 22, falls es keine Verzögerungen gibt, also nicht früher als Sommer 22. Wenn das nichts gibt, sind wir halt vielleicht Achs 3. Ich weiß es nicht. Also,
Du hast ein bisschen erzählt über die unterschiedlichen Trainingsphasen und die Inhalte dieser Trainingsphasen auch. Klingt nach einem sehr breit und vielfältig aufgestellten Training. Gibt es was in dem Training oder in diesem Gesamttraining, Basistraining, was du über dich selbst kennengelernt hast, was du bis dann noch nicht konntest? Also, dass wirklich ein Training entstanden ist?
Nee, also ich wusste schon vorher, dass ich viele Dinge nicht kann. Das ist wirklich, also ich war jetzt vorher nicht so, dass ich dachte, ich rock das alles so auf einer halben Pobacke irgendwie runter. Das Schöne, da muss ich bei deinem Saxophontraum auch dran denken, Isa, war, was ich tatsächlich festgestellt habe, ist, dass ich die Fähigkeit besitze, Dinge noch zu lernen. Das ist was echt vielleicht eine der positivsten Dinge, die ich mitgenommen habe, wo ich mich auch, ich hoffe sehr, dass die Kinder es, also ich glaube, sie haben es mitbekommen, weil da habe ich echt gedacht, ach, das war so ein cooles, hört sich so banal an, aber es war, ich weiß nicht, bei mir habe ich das beobachtet, man hat so Abitur und dann fängt man mit dem Studium an und denkt so, man hat jetzt ja eigentlich auch schon alles verstanden in der Welt und der Rest der Welt, warum, ich weiß, die sind einfach nur alt. Alt und müde und verbraucht. Das war so ein bisschen so die, dann stellt man fest, ah, okay, Studium, puh, okay, da ist doch noch einiges da draußen, dann lernt man plötzlich, wie viel man nicht weiß. Das ist so ein bisschen, finde ich, der Sinn des Studiums und dann in der Promotion clevere Fragen zu generieren. Also eine gute Promotion bringt x neue Fragen. Kann auch frustrierend sein, wenn man merkt, wie wenig man Fragen beantworten kann tatsächlich, sondern einfach nur neue Fragen generiert, aber hat ja auch was Positives. Und dann fängt man natürlich an, so ein bisschen sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, Selbstreflexion. Ich finde, Muttersein bringt einem auch viel bei, dass man sich selber auch noch gut kennenlernen kann. Da werden auch ganz neue Dinge in einem wach. Dann sortiert man sich so ein bisschen. Da dachte ich aber jetzt, vielleicht ist man jetzt mal so langsam fertig, so mit der Selbstentwicklung. Nee, dann habe ich im Training festgestellt, am Beispiel Schwimmen kann ich das ganz schön sagen. Also ich dachte immer, ich kann nicht schwimmen. Ich mochte das auch nicht. Ich mag keine Schwimmbäder. Ich finde das eklig. Da sind dann so Haare und Pflaster und andere Menschen und Duschen und Fußpilz. Und ich finde es einfach unsympathisch. Wir haben so ein super abgerocktes Schwimmbad gehabt hier bei uns in der Stadt. Meine Kinder, natürlich muss man als pflichtbewusstes Elternteil im Speckgürtel muss man natürlich seine Kinder zum Schwimmkurs bringen. Und wie, das Kind hat immer noch kein Seepferdchen mit 6 Jahren. Also wirklich. Und dann irgendwann dachte ich, das müssen wir jetzt mal ändern. Das heißt, es ist wieder die Vollzeit arbeitende Mutter kümmert sich nicht. Wenn die Schule jetzt losgeht und das Schulschwimmen losgeht, dann haben wir halt, weil sie die Schwimmtrainer alle doof fand, haben wir dann halt Einzelunterricht gebucht für sie und ihre Schwester zusammen. Und ich saß dann immer freitagabends da und habe gearbeitet tatsächlich am Laptop. Man hätte ja auch in der Zeit Sport machen können und schwimmen gehen können, aber das, nein, weil die Pflaster. Und also ich saß halt da und habe immer gearbeitet und die hatten ihren Schwimmunterricht und irgendwann war ich dann schwanger. Und mein Sport ist Laufen, also ich ziehe mir halt Schuhe an und gehe hier im Wald hinterm Haus laufen, aber dann ging das irgendwann nicht mehr. Und dann saß ich da mit Bauch und habe gearbeitet und habe meine Kinder da schwimmen sehen. Und der Lehrer ist total toll und ich dachte halt so, boah, eigentlich, also Sport musst du machen, sonst schaffe ich das Training auch einfach nicht. Ich bin da, zu der Zeit habe ich meinen Flugschein gemacht und das ist einfach auch körperlich anstrengend und auch so das Pensum, mir geht es halt besser, wenn ich Sport mache, das weiß ich ja auch schwanger. Und dann habe ich echt gedacht so, verdammt, mir bleibt nur schwimmen. Aber ich kann es doch gar nicht. Also ich war immer das Kind, das Bronze und Silber habe ich immer über die Langstrecke gemacht. Früher als Kind gab es doch immer die so schnell immer alle geschwommen sind und ich war immer die, ich kann eine halbe Stunde auf dem Rücken liegen und ertrinke mich. Das war so mein Ding. Und dann habe ich weiß wirklich, es hat mich mehrere Stunden beobachten gekostet, die ich da saß und dann dachte ich so, okay, pass auf, die Kinder sind jetzt fit genug, dass die nicht ertrinken. Dann habe ich den Bademeister gefragt, ob es in Ordnung ist, wenn ich als Aufsichtsperson auch Unterricht nehme und ob das dann, weil die halt noch nicht selbstständig sich, meine Kleine durfte noch nicht selbstständig ins Nichtschwimmerbecken. Und dann haben die mir die Erlaubnis gegeben, dass die Kinder sich alleine im Bad aufhalten dürfen und ich gleichzeitig schwimme. Und dann habe ich mich echt überwunden. Und habe dann gedacht, ich kann nicht schwimmen, stimmt nicht, ich kann noch nicht schwimmen. Und dieses noch nicht war für mich so ein, selbst wenn ich das jetzt sage, das ist so ein richtig erlösendes Gefühl, weil wenn ich sage, ich kann nicht schwimmen, dann sitze ich halt da und arbeite am Laptop und gucke aufs Wasser und sage, ich kann nicht schwimmen. Wenn ich sage, ich kann noch nicht schwimmen, eröffnet das automatisch die Möglichkeit, dass ich das in irgendeiner Form lernen kann. Also Isa, du könntest zum Beispiel gleich sofort, wenn wir aufgehört haben, könntest du einfach das Handy nehmen und sagen, Saxophon lernen online Berlin. Das geht gerade total super. Das ist was mir so viel gegeben hat, dieses noch nicht, was ich natürlich den Kindern auch sofort beigebracht habe. Und sie sagen das jetzt auch selber manchmal, wenn sie dann irgendwie sagen, ich kann das nicht, dann sagen wir immer, du kannst es noch nicht. Mhm. Wahrscheinlich hassen sie mich später dafür. Aber das hat mir so viel gegeben, diese Erkenntnis, dass ich noch nicht schwimmen kann. Also ich hatte eine fürchterliche Brusttechnik beim Brustschwimmen. Ich habe die Arme und die Beine nicht rechtzeitig benutzt, deswegen kam ich überhaupt nicht vorwärts. Dann hatte ich den Bauch, dann mussten wir da so drumherum arbeiten. Dann wollte ich Gold machen, weil mich motivieren so Abzeichen. Dann habe ich was, wo ich drauf hinarbeiten kann. Dafür war ich nicht schnell genug, dafür musste ich kraulen lernen. Kraulen ging gar nicht. Ich war immer so ein Flatschekind früher in der Schule. Und siehe da, man kann auch als Erwachsene noch kraulen lernen. Das geht, das ist tatsächlich möglich. Und es war dann so, dass ich trotz meiner Aversion gegen Pflaster und Haare im Wasser auf Dienstreisen dann darauf geachtet habe, dass ich war dann zum Beispiel mal in München, dann habe ich die Termine so gelegt, dass ich dazwischen in ein Freibad fahren kann und einfach halt trainieren kann. Also das hätte ich niemals vorher gemacht, aber das ist natürlich total positiv dann, wenn ich das einfach nur aus der Erkenntnis daraus mache, dass ich gerade hier was lerne. Und ich bin keine professionelle Schwimmerin. Meine Zeiten sind, wie mir dann auch immer in Social Media mitgeteilt wurde, jetzt echt nicht so gut. Aber es hat dann gereicht, dass ich nach der Geburt dann auch stolz mein Gold in der Zeit für 27-Jährige geschafft habe, nicht in der 37-Jährige. Bitteschön. Also immerhin. Und das ist was ich jetzt so vom Training als eine der wertvollsten Erkenntnisse tatsächlich jetzt so mitnehmen würde. Das betrifft alles im Leben. Auch beim Tauchen gab es Situationen, wo ich echt dachte beim ersten Tauchgang so, ach du meine Güte, wie soll das denn gehen? Das schaffe ich ja nie. Und wenn man dann diese Erfahrung gemacht hat, dass es halt einfacher ist, wenn man sich selber sagt, okay, ich kann es noch nicht, aber ich kann das irgendwie lernen. Und dann fragt man halt die Tauchtrainerin, sagt du, ich habe irgendwie, glaube ich, falsch geatmet, mir ist die Kontaktlinse raus, beim Maske absetzen, irgendwie mache ich was falsch. Dann sagt sie, probier doch mal das und das. Dann probiert man das aus, stellt fest, okay, ich muss mich zwar daran erinnern, aber das klappt, cool. Dann redet man mit anderen und sagt, hier, da habe ich irgendwie Schwierigkeiten mit, wie machst du das denn? Ah, so und so, okay, probiere ich mal aus. Das ist ja was, so dieses um Hilfe fragen oder auch sagen, hier, das kann ich noch nicht, kannst du mir dabei helfen, das zu lernen? Das ist auch so eine Fähigkeit, die man sich, glaube ich, auch trainieren muss. Das können vielleicht andere besser, aber es ist definitiv so eine der größten Mitgebsel aus diesem Training, kann ich sagen.
Also ich werde das mit dem Saxophon und der schnellen Suche gleich mal.
Siehst du? Ich werde schon nächste Woche durch den Kiez laufen mit Saxophon.
So Maggie Simpson. Ja, ja. Ich sehe da gerade noch total schöne Parallele zu eurer Mission. Es gibt noch keine deutsche Frau im All, aber ihr arbeitet da dran, ne? Und ihr tut alles dafür, dass das irgendwann kein Novum ist, sondern dass es diese erste Frau dann im All auch gibt. Deswegen, das finde ich total schön, wie du das beschrieben hast, so dieses noch nicht können. Weil ich glaube, dass, ne, wenn man sich so selbst sagt, ich kann das nicht, dann löst das sofort Frustration aus. Und wenn man sich vielleicht sagt, ich kann es noch nicht, löst es eher Neugierde aus, ne? Oder vielleicht auch so diesen Wissensdurst. Gibt es in den letzten Jahren, wenn du so zurückschaust, neben deiner natürlich wissenschaftlichen Arbeit, aber jetzt auch der Arbeit an der Mission, gibt es Entscheidungen, die du anders hättest oder anders getroffen hättest?
Tatsächlich habe ich da das große Glück, dass ich mir das zumindest selbst immer so verkaufe, als ob alles genau so kommen sollte. Bisher, ich weiß es nicht. Ich würde mir natürlich vielleicht rückblickend sagen, mach dir da mal weniger Stress drum oder sorg dich mal so nicht. Es ist vielleicht, das ist ein bisschen schwierig, ne, wenn ich das jetzt als Frau direkt so aufs Tablett bringe. Aber tatsächlich, eine große Frage war natürlich, mit zwei Kindern waren wir mit der Familienplanung nicht fertig im Training. Und da war natürlich dann schon so die Frage, ich meine, das mit der Mission, das schien ja immer so in greifbarer Nähe, aber 2020, jetzt haben wir irgendwie 2017, irgendwie wenn dann jetzt, aber Training und Astronomen, schwanger, wie soll das gehen? Man geht natürlich aber auch nicht hin und sagt, sag mal Leute, würde euch das vielleicht passen? Also wenn ich jetzt vielleicht so in den nächsten 6 bis 12 Monaten schwanger werden würde, so ganz theoretisch, wäre das irgendwie in Ordnung? Ich meine, das macht man ja nicht, dann kann man es auch nicht planen. Wir zumindest nicht. Wir sind jetzt auch nicht so die, ein Monat und da ist das Baby. Das klappt jetzt bei uns auch nicht. Das heißt, das war halt echt eine krasse Entscheidung, die wir da auch irgendwie fällen müssen. Also sagt man jetzt dann vielleicht auch einfach, okay, für den Traum kann ich das jetzt nicht, muss ich das jetzt hinten anstellen? Und dann probiert man es halt, vielleicht hat man ja Glück und mit 41, 42 klappt es noch. Das waren so Dinge, da haben wir schon auch viel. Ja, es war jetzt kein negativer Prozess, aber es war schon auch was, wo ich schon überlegen musste. Und wir haben es sehr spät tatsächlich dann gesagt, also als es dann geklappt hatte. Wir haben dann irgendwann gesagt, okay, Augen zu und durch, wir gucken jetzt einfach mal, was passiert. Und dann irgendwann, ich kann es eh nicht planen und uns war dann schon klar, so wenn ich jetzt in 10 Jahren zurückgucke und sage, okay, ich habe auf ein drittes Kind verzichtet und ich war jetzt im All, oder ich war nicht im All, noch blöder, aber selbst wenn ich dann sage, ich war jetzt im All, aber hab dafür auf diesen Wunsch verzichtet, dass wir das vermutlich eher bereuen würden langfristig. Und deswegen haben wir dann gesagt, okay, wir gucken jetzt einfach mal, irgendwie wird es schon gut gehen. Und das war gut, dass wir diese Einstellung hatten, weil es hat natürlich alles, also es hat alles genau gepasst. Rückblickend hätte es gar nicht perfekter sein können zu dem Zeitpunkt, was so ein bisschen, also meine Theorie ist ja, es gibt eh nie den richtigen Zeitpunkt. Das ist halt immer, man kann es mit genügend Flexibilität und genügend Offenheit von allen Teilnehmenden, kann man immer drumherum arbeiten, wenn alle gewillt sind. Also das ist etwas, aber ich habe schon sehr lange mich gegrämt, bevor ich es gesagt habe. Und ich habe dann wir haben zum Beispiel es niemandem erzählt, es durfte niemand wissen. Dann hat meine Tochter es irgendwann in der 17. Schwangerschaftswoche oder so, hat sie es ihrer Klassenlehrerin erzählt. Da standen aber dann noch 3 Kinder daneben, die haben es dann zu Hause erzählt. Dann war es im Dorf keine 24 Stunden später ernsthaft, war es halt dann ein Dorftratsch. Weil die sagen, wie geht das jetzt um das Training? Und es ist vorbei. Und hier arbeiten halt auch echt viele beim DLR, beim BMWI, alle in der Raumfahrt. Das heißt, ich hatte es meiner Chefin noch nicht gesagt und das war echt so für mich so, oh Gott. Und da würde ich mir vielleicht sagen, okay, den Stress hättest du dir nicht antun müssen, weil die hat sich ehrlich gefreut. Also, und das hat auch alles total gut funktioniert, aber das wusste ich halt vorher nicht. Also so in der Hinsicht kann man sagen, da haben wir vielleicht ein bisschen übertrieben, vielleicht diese Entscheidung getroffen, nichts zu sagen. Aber ansonsten fällt mir da jetzt nichts ein. Also
wir müssen die Zeit ein bisschen im Auge halten, weil du hast eingangs schon gesagt, dass du heute noch 4 Interviews hast. Deswegen wollen wir schauen, dass wir noch unsere Hauptthemen nochmal abdecken. Also bevor wir in unsere 3 kurzen Abschlussfragen kommen, lass uns mal nach vorne denken und nehmen wir an, dass du nicht vor Sommer 2022 da oben bist. Welches Bild hast du da im Kopf?
Da bin ich so ein bisschen, ja, zucke ich mit den Achseln. Also wenn ich im All bin, dann tatsächlich.
Ja.
Also wenn ich das tatsächlich schaffe, ich habe als Bild, was ich im Kopf habe, was ich mir gerade selbst so setze, ist, wie ich dann bei der Landung aussehe, wie fröhlich. Das ist mein Hauptbild. Also weil die Mission selbst, ich glaube, das wird wahnsinnig spannend. Also wir haben ein Sechstel der Zeit ist schon fest verplant für humanphysiologische Experimente. Das ist etwas, also da nehmen wir uns dann selber Blut ab, Urinproben, andere Proben und auch messen uns selbst. Also es gibt da bei den Augen so ein Experiment, wo wir zu beitragen sollen, was gerade geführt wird, wenn man beim männlichen oder bei Astronauten, 30% der Astronauten verlieren signifikant stark ihre Sehkraft. Das bildet sich zwar meistens auch komplett wieder zurück auf der Erde, aber bei Astronautinnen hat man das noch nicht festgestellt. Es waren aber schon genug oben, dass man es hätte sehen müssen statistisch. Das ist was, wo wir halt auch mit zu beitragen sollen. Bei dem Experiment, da geht es dann darum, um den Sehnerv, der Kopf des Sehnervs, wie der beschaffen ist. Der wird dann auch schon auf der Erde gemessen und dann werden die Veränderungen unter der verringerten Schwerkraft auf der Raumstation beobachtet. Und das ist sowas, das ist bestimmt alles total spannend, auch der Blick auf die Erde, dieses Isoliertsein da oben von allen Menschen, die man sonst so kennt. Man ist ja sonst wenigstens räumlich noch gemeinsam an einem Fleck, aber da ist man ja auch wirklich komplett losgelöst, wenn auch nicht sehr weit von der Erde entfernt. Man sieht sie ja, aber trotzdem. Ich habe aber als Bild, also als festes Bild, mit dem ich mich auch motiviere, ist wirklich das Bild so, wie man dann bei der Landung so, yes,
es ist also beim Zurückkommen.
Genau. Ja, also ein bisschen vielleicht auch, um mir die Angst zu nehmen davor. Also, dass ich jetzt nicht so mich auf den Start fokussiere, sondern wirklich einfach auf das Positive der Landung. Man ist gerade da, yes.
Sehr schön.
Erledigt.
Schiebst du durch diese Vorstellung dann, du hast es gerade so ein bisschen angedeutet, aber schiebst du durch diese Vorstellung des Ankommens und Zurückseins und einer erfolgreichen Mission diese Ängste aktiv zur Seite, wenn sie auftauchen?
Ein bisschen schon, weil ich auch ganz stark an Visualisierung glaube. So ein bisschen. Und also, wenn ich jetzt visualisiere, wie die Rakete explodiert, kann ich natürlich machen. Hilft mir aber, glaube ich, also entweder Visualisierung funktioniert, dann hilft es mir definitiv nicht. Oder Visualisierung funktioniert nicht, dann geht es mir aber trotzdem nicht besser. Also es ist was, das so ein positives Bild am Ende ist schon was, wo ich glaube, dass auch die Anstrengungen, das ist ja auch alles, ich meine, ich rede da jetzt sehr fröhlich drüber, aber dieser Job ist auch echt anstrengend. Und diese, also es ist wirklich manchmal auch ein Knochenjob. Also ich habe auch manchmal körperlich Müdigkeits, also so wirklich von den Trainings auch einfach, dass man dann blaue Flecken, blutige Stellen, das sind Dinge, das passiert oder auch andere Verletzungen und man motiviert sich halt auch einfach mit sowas, mit so einem positiven Gefühl, dieses Gefühl von yes, es ist geschafft, es hat sich alles gelohnt. Das ist schon was, was ich persönlich sehr, ist nochmal so ein i-Tüpfelchen obendrauf. Es ist schon so, dass mir das Training jetzt auch schon genug gibt, dass ich das alles durchziehen werde. Das wäre auch schon schlimm, also sonst hätte ich auch schon abgebrochen, aber so dieses Bild, da, wenn man sich so wirklich zurücklehnen kann, so ja, es ist geschafft. Das hilft schon sehr. Und die Ängste sind jetzt gar nicht so im Vordergrund die meiste Zeit. Das kommt manchmal und die Frage ist auch wichtig und Angst ist ja auch, ich kürze das so ein bisschen ab, aber Angst ist ja eine gute Emotion auch, weil sie uns warnt und sagt so, Moment, kennst du alle Risiken? Hast du an alles gedacht? Das ist was, was ich positiv nehmen kann und dann kann man sich mit so einem Bild auch, finde ich, da sollte man sich jetzt verrennen, kann man sich mit so einem Bild da auch schneller wieder rausholen.
Wir haben immer eine Frage, die wir immer im Podcast stellen, und zwar die Frau, die wir gerade interviewen, der stellen wir die Frage, wenn du nicht weißt, welche Frau als nächstes bei uns im Gespräch auftaucht, welche Frage hast du sie? Und genau diese Frage haben wir Ulrike Demmer gestellt. Sie ist die stellvertretende Regierungssprecherin, mit der wir uns vor einiger Zeit getroffen haben. Und sie, ohne zu wissen, dass wir jetzt hier sitzen und uns unterhalten, hat an dich die Frage gestellt, welche Frau möchtest du gerne sichtbar machen?
Jetzt muss man ja auch noch so intelligent antworten. Was? So intelligente Fragen kann man ja nicht einfach irgendwas sagen. Warte mal. Lass
mich mal intuitive Antworten.
Du musst jetzt gerade intuitive Antwort. Ja, ich glaube, das hört sich jetzt doof an, aber der erste Instinkt war, dass ich einfach sage, na jede. Weil es ist so ein bisschen, finde ich, also ich muss auch sagen, ich habe kurz gestutzt, als es hieß Role Models, weil ich diese Fokussierung auf einzelne Frauen, die man dann so als Aushängeschild nimmt, das ist gut, aber ich finde es auch ein bisschen gefährlich, weil man damit halt auch so schnell so, ah ja, haben wir ja ein Vorbild, zack, bumm, bumm, und dann ist es ja erledigt auch, ne? Also wir brauchen ja, und ich finde, eigentlich müsste man jede Frau in irgendeiner Form sichtbar machen und jede von uns oder jede und jeder, der das hier hört, hat ja im Umfeld Frauen, die man sichtbar machen kann. Und wir tun das viel zu wenig, dass man zum Beispiel in der Kommunalpolitik sehe ich das, ja, das ist ganz klassisch, da kann man sitzen und sich denken, ah ja, So, da kann ich mich natürlich bemühen, jede Frau da sichtbar zu machen. Ich kann auch eine Kollegin empfehlen, ich kann auch selber darauf schauen, wo mache ich vielleicht Frauen unsichtbar. Das sind so Dinge, wo ich wirklich nicht sagen kann, es gibt jetzt eine Frau, die ist total verkannt und die muss jetzt endlich mal auch nach vorne geholt werden. Da habe ich gar keine Person, die mir da einfällt, weil es einfach, also weil so viele von uns ja tatsächlich auch einfach nicht sichtbar sind. Man könnte jetzt auch sagen, Mütter, systemrelevante, also Frauen in systemrelevanten Berufen, die komplett unterfinanziert sind. Es ist ja auch ein bisschen alles immer, dass Erzieherinnen erst jetzt in Gruppe 2 und Erziehenden, also alle, also auch die Männer natürlich, die in dem Bereich arbeiten, aber es sind halt hauptsächlich die Frauen, die scheinen mir immer so ein bisschen vergessen und so nachträglich. Also wäre es wirklich eigentlich jede Frau.
Nee, super schöne Wirklich? Antwort. Also ich glaube, das sehen wir ja jetzt auch mit Blick auf ja einfach Medienberichterstattung, ne? Dass einfach häufig Frauen nach vorne geschoben werden als diese vorbildlichen Frauen und dann aber natürlich die Gefahr besteht, dass man die anderen, die vielleicht nicht diese Sichtbarkeit haben oder nicht diese Sichtbarkeit bekommen, vergessen werden oder nicht wertgeschätzt werden. Also von daher eine sehr schöne Antwort.
Wenn du nicht weißt, wer unsere nächste Gästin ist, welche Frage hast du an sie?
Ich habe es natürlich schon im Hintergrund überlegt. meine Frage ist, wie viele Männer kennst du, die aktiv etwas gegen Sexismus in der Gesellschaft tun?
Sehr schön.
Sehr gute Frage.
So, das war eine kleine Reise.
Zum Glück muss ich ja nicht antworten. Das wäre eine traurige Antwort.
Wir nehmen die Frage jetzt für heute mal.
Genau, wir nehmen die mal mit.
Sehr gut.
Wir haben eine kleine Reise mit dir gemacht in deine Vergangenheit, in deine aktuelle Arbeit und in die umfangreichen Trainings und in die Zukunft. Deswegen vielen Dank für diesen kleinen Ausflug in eine Welt, die mir oder uns nicht so bekannt war. Die eine Sache, die ich wirklich mitnehme aus dem Gespräch, ist, dass du klar das Ziel verfolgst, die erste deutsche Astronautin zu sein, aber dass es nicht nur das darum geht, also dass du auf dem Weg dahin auch ganz viele Dinge parallel mitmachst und auch eine Wirkung hast, die auch einen Sinn ergibt. Und das hat mich wirklich, also das, ne, weil ich hatte so das Bild, okay, da, ne, da können nur ein paar hundert Leute ins All und das ist jetzt voll der Konkurrenzkampf und dieses Bild hast du verändert für mich und dafür bin ich dir total dankbar und wünsche dir und Susanna, wer auch immer dann am Ende in diese 100-Kilometer-Grenze durchbricht, ganz viel Spaß bei den Experimenten und bloß nicht die Sehkraft verlieren.
Ja, und ich kann das nur ergänzen. Was mich total fasziniert, ist, mit welcher Motivation du jetzt und in den letzten Jahren und wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren auf diese Mission blickst, nämlich aus dieser wissenschaftlichen Perspektive und aus dieser Neugierde, mehr über unsere Erde, Klimawandel und du hast diese unterschiedlichen Experimente angesprochen, auch am weiblichen Körper. Das fasziniert mich total, weil es auch eine Welt ist, in der ich einfach überhaupt nicht Bescheid weiß. Und das finde ich ganz toll, dass du das auch mit uns so ein bisschen geteilt hast und vor allem auch erklärt hast. Also weil wir, glaube ich, ganz viele wahrscheinlich dumme Fragen im Kopf hatten oder so unwissende Fragen im Kopf hatten. Deswegen, vielen Dank. Und ich hoffe, dass wir halt einfach auch noch mehr Kinderbücher haben werden, wo die erste deutsche Astronautin drinstehen wird und nicht mit dieser Theorisierung verbunden, sondern mit einem klaren Bild davon, was das überhaupt bedeutet und warum es so wichtig ist, dass auch Frauen im Weltall sind. Also vielen Dank für dich. Vielleicht schließen wir mit einer Frage noch ab, die wir nicht gestellt haben. Ihr habt zwar ein Kinderbuch schon geschrieben, ihr beiden, also du und Susanna. Aber wenn du jetzt ein Buch über dein Leben schreiben würdest, welchen Titel würdest du ihm geben?
Den habe ich schon.
Den hast du schon?
Ja, ich habe den schon. Mein Papa und ich haben ein Buch zusammengeschrieben, Astronauten, eine Familiengeschichte. Und ich habe damals darauf gedrängt, dass man das Astronaut-Sternchen innimmt. Weil hallo Stern, Astronauten, hallo, voll perfekt, Mann, Frau. Mhm. Also es war der perfekte Titel. Und weil Gender-Sternchen auf Buchcover.
Die Zeit war noch nicht dafür.
Ich weiß nicht, ich fand die Zeit war 2018 dafür. Also ich finde, es hätte, ich bin der Meinung, das wäre ein guter Titel gewesen. Und dann habe ich gedacht, okay, dann schreibe ich halt mein Buch darüber. Also das ist der Titel meines Buchs. Astronaut Sternchen in.
Sehr schön.
Darf jetzt aber keiner klauen. Was mache ich jetzt?
Nein. wird keiner klauen, wird keine klauen. Vielen Dank,
liebe Insa,
für deine Zeit. Und wir können nur sagen, ab geht's in den Interview-Marathon.
Wir hören uns wieder, wenn du aus dem All zurückkommst, ja?
Na klar, dann bringe ich euch das Bild mit.
Tschüss.
Vielen, vielen Dank, mach's gut. Viel Erfolg.
Danke.
Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, dass du bei dieser Folge auch wieder dabei warst. Wenn du magst, kannst du uns helfen, den Role Models Podcast noch sichtbarer zu machen. Und du kannst das tun, indem du diese Folge teilst mit deinen Freundinnen und Freunden, deinen Kolleginnen und Kollegen, deinen Bekannten und Verwandten. In den sozialen Medien findest du uns unter Role Models auf Instagram, auf Twitter und auch auf LinkedIn. Und zudem kannst du dich auf www.roremodels.co für unseren Newsletter eintragen und somit jede neue Folge direkt in deiner Inbox erhalten. Besonders freuen wir uns über Feedback und Anregungen von euch und natürlich auch über Bewertungen und Kommentaren bei Apple Podcast. Und neben dieser Folge mit Insa Thiele Eich gibt es noch ganz viel weitere inspirierende Gespräche mit tollen Gästinnen. Und zwar mit der Hebamme Sisi Raschel oder mit Professor Dr. Alexandra Dorschuh. Sie ist Professorin für Mathematik, Mechanik und Naturwissenschaftsdidaktik. Also vielen Dank nochmal fürs Zuhören. Vielen Dank auch an unseren Partner Schieß Mercedes für die Unterstützung dieser Folge und auch an unser Team, an Jasmin Stokinger für die redaktionelle Arbeit an dieser Folge. Wir hören uns wieder in 2 Wochen. Bis dahin macht's gut. Habt eine gute Zeit. Passt auf euch auf. Eure Isa und euer David.